Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zoom Talk. Heute zu Gast Dietmar Kottmann. Bevor wir aber auf ihn eingehen und ihm das Wort geben, möchte ich euch noch meinen heutigen Co-Moderator vorstellen. Und zwar ist das Olli Lang. Olli, wer bist denn du?
Ja, gute Frage. Danke, Ingolf, und hallo alle zusammen. Ja, ich bin Olli, seit Ewigkeiten in der Versicherungsindustrie, habe sie aus verschiedenen Perspektiven gesehen, war auch mal Berater wie der Dietmar, ist aber schon eine Weile her, bin schon alt, habe viel gegründet, war Risk Officer mal in der Rückversicherung. Und die letzten 2 Jahre kennt mich vielleicht der ein oder andere von WeFox. Da war ich erst CEO der Versicherung und dann habe ich komplett WeFox übernommen. Das macht ja eine Menge Lärm im Markt für die, die im Markt sich tummeln. Und genau, da kennt mich vielleicht einer oder andere her.
Ja, toll, dass du dabei bist, Olli.
Danke für die Einladung.
Wir freuen uns auf deine Expertise und deine kompetenten Fragen und würden jetzt Dietmar bitten, sich kurz vorzustellen.
Ja, danke dir, Ingolf. Wer bin ich? Ich bin zuerst mal jemand, der sich schon immer für Technik interessiert hat und der deswegen überraschungsfrei angefangen hat, dann in den 80er Jahren Informatik zu studieren, zu promovieren. Irgendwann mal festgestellt hat, dass die Technik alleine dann doch irgendwann mal anfängt, langweilig zu werden und geschaut habe, wo kann ich denn mit dem guten Technikhintergrund mich auch bewegen, ein bisschen breitere Beine zu kriegen. Vor dem Hintergrund bin ich dann in die Beratung eingestiegen und bin jetzt seit über 20 Jahren in der Beratungsbranche tätig. Im Moment bei Oliver Wyman, da habe ich 2 Hüte auf. Der eine ist, dass ich für unser Dachversicherungsgeschäft zuständig bin. Der zweite, dass ich das Thema Digitalisierung und Versicherung, diese Schnittstelle zwischen Technik und der Versicherungsbranche, immer noch als mein Steckenpferd betreue und da auch inhaltlich tätig bin. Das auch über den Dachraum hinaus. Also ist auch regelmäßig so, dass ich da das Vergnügen habe, Kunden in anderen Bereichen der Welt kennenzulernen und da auch lokal für Kunden zu arbeiten. Und deswegen, was ich sehr faszinierend finde, auch sehe, wie wirklich Märkte total unterschiedlich funktionieren und wie man Dinge dann doch ganz unterschiedlich machen kann, obwohl das Basis oder machen muss, obwohl das Basisprodukt dahinter an verschiedenen Stellen doch immer das gleiche ist. Das bin ich beruflich. Ansonsten privat bin ich verheiratet, habe 2 Jungs und bin da auch immer wieder glücklich am Pendeln zwischen München und Bodensee, unsere 2 Standorte, die wir beruflich haben. Vor dem Hintergrund glaube ich sowohl privat als auch beruflich seit Jahren in einer gewissen Richtung einheitlich unterwegs.
Mhm, prima. Vielleicht sagst du noch mal für die wenigen, die noch nie von Oliver Wyman gehört haben, was ihr eigentlich macht.
Ja, Oliver Wyman ist eine Strategieberatung. Wir gehören zum MMC-Konzern. Ich glaube, den MMC-Konzern, den kennt man in der Versicherungsbranche sehr ausführlich mit Marsh als dem größten Versicherungsmakler, mit Guy Carpenter im Rückversicherungsbereich, mit Mercer im Bereich Investment, im Bereich Employee Benefits und auch im Bereich HR-Beratung. Oliver Wyman selber ist in den 80er Jahren gegründet worden, ist dann groß geworden mit dem ganzen Thema Finance and Risk, vor allen Dingen auf der Bankenseite als das große Wachstumsthema in den 90er Jahren und ist dann seit den Nullerjahren dabei, sich im Bereich Strategie, im Bereich Digitalisierung, auch im Bereich Operations zu positionieren. Und ich sag mal, das Thema Risiko und Finance and Risk, was damals unsere große Wachstumsengine war, das hat mittlerweile nur noch einen kleinen Charakter. Wir sind dafür natürlich immer noch im Markt bekannt. Aber der Großteil des heutigen Beratungsgeschäftes ist, dass wir allgemeine Strategieberatung machen.
Strategieberatung und jahrzehntelange Erfahrung. Insofern auch an dich die Frage, das ist etwas, was wir eigentlich jedes Mal oder immer wieder kommen wir darauf. Versicherungsgeschäft, die Versicherungswirtschaft ist relativ träge, gefühlt zumindest. Wenn man mal so 20 Jahre eben zurückblickt, ist dann immer die Frage, was hat sich eigentlich verändert? In Wirklichkeit doch relativ viel. Aber vielleicht noch einmal an dich die Frage nach der Veränderungsgeschwindigkeit. Ist jetzt durch die Insurtech-Welle, durch vielleicht auch VC-Geld, was in den Markt gekommen ist, hat sich die Veränderungsgeschwindigkeit erhöht oder eher nicht?
In meiner Wahrnehmung hat sich die Veränderungsgeschwindigkeit auf jeden Fall erhöht. Ob das jetzt unbedingt durch Insurtechs und das VC-Geld getrieben worden ist, darüber kann man sich streiten. Aber ich glaube, das Thema Wettbewerbsintensität hat sich in den letzten Jahren erhöht. Auch das Thema Transparenz, was kann meine Versicherung, was kann der Markt? Es ist einfacher geworden, an solche Themen ranzukommen. Was sich nicht geändert hat, ist, dass natürlich jemand, der mit seiner Versicherung glücklich ist, nicht jedes Jahr die Versicherung neu kauft, sondern da typischerweise einen Anschubser braucht. Und von daher ist die Veränderungsgeschwindigkeit in der Versicherungsbranche noch nicht zu vergleichen mit vielen anderen Branchen. Ich kann mich selber wunderbar daran erinnern, dass ich 2008, 2009 durch den deutschen Markt gelaufen bin und gesagt habe, Leute, passt auf, Check24 wird zumindest mal in der Kfz-Versicherung relevant werden. 2008, 2009 habe ich mir da an verschiedenen Stellen immer noch einen Satz heiße Ohren geholt. Das ist alles UK, das passiert in Deutschland nie. Ich glaube, das sieht man heute, dass das Thema so ist. Und solche ähnlichen Geschichten habe ich die letzten Jahre auch immer wieder erlebt, weil ich halt einfach typischerweise sehr, sehr lange Haltedauern habe, dass Entscheidungen sind, die bei einer Krankenversicherung, bei einer Lebensversicherung oftmals für das ganze Leben gelten und ich damit eben nicht diese Häufigkeit der Umentscheidung im Markt habe und dann natürlich Veränderungen einfach Zeit brauchen, bis sie im Markt wirklich angekommen sind, durch den Markt durchgegangen sind. Aber trotzdem, gerade im Neugeschäft, die Transparenz hat sich erhöht, der Wettbewerbsdruck hat sich erhöht und damit natürlich auch ganz logischerweise die Veränderungsgeschwindigkeit dahinter.
Gibt es sowas wie Check24 heute auch, dass eigentlich schon klar ist, was passieren wird, aber die Marktteilnehmer davor noch die Augen verschließen?
Nee, ich glaube, bei Check24 verschließen die wenigsten die Augen. Das ist klar, was Check24 bedeutet. Ich glaube, wo im Moment noch nicht wirklich die Sichtbarkeit da ist, kennst du es vielleicht von unserem Versicherung 2030-Thema im letzten Jahr, dass wir da einen Plattformbegriff geprägt haben. Und Plattformen sind für uns technologiebasierte Geschäftsmodelle, die Marktzugang ermöglichen. Das ist unser Plattformbegriff. Das heißt, es sind nicht nur Endkundenplattformen wie ein Check24 oder ein Clark, sondern eben auch Maklerplattformen wie ein Thinksurance, ein Franke Bornberg, ein Hypoport. Es gibt Plattformen, die entstehen im B2B2C-Bereich, Cavaginius als Beispiel. Es gibt Plattformen, die entstehen im Bereich der Unternehmenszugänge, also dass unsere Schwestergesellschaft Mörser Marsch, dass die jetzt eben auch ihre Kunden mit Intranet-Lösungen ausstatten und dann eben tatsächlich wirklich die Abwicklung mit der Belegschaft eben über diese Plattform läuft und diese Plattformen natürlich dann im nächsten Schritt auch einfach aufgemacht werden können. Und wenn man sich anschaut, wie viel heute klassisch vertrieben wird und wie viel über Plattformen laufen wird die nächsten Jahre, ist das, glaube ich, ein Trend, den heute noch viele unterschätzen. Also nach unserer eigenen Zahlenprojektion war es so 2018, dass ungefähr 26% des Marktes über Plattformen laufen und dass das auf über 60% des Marktes bis 2030 sich erhöhen wird. Und das ist in unseren Augen die größte Veränderung, die die Versicherungsbranche in dem Jahrzehnt haben wird. Und wenn ich auf einer Plattform bin, dann ändert sich natürlich mein Wettbewerbsumfeld jedes Mal, wenn ein Konkurrent irgendwo ein neues Produkt, eine Produktvariante einstellt, seinen Preis verändert. Das ist nicht die Bewegungsgeschwindigkeit, die man im Preisvergleichermarkt wie Check24 heute hat. Aber rein dieses Thema, sobald ich in Richtung Open Architecture gehe, was eine Fondsbranche schon in Nullerjahren hinter sich gebracht hat, hat das natürlich Konsequenzen. Und auf die muss ich mich einrichten. Ich muss aber auch gleichzeitig mich nicht nur allein auf Plattformen verlassen, sondern auch meine eigenen Marktzugangskanäle stärken und in so einem entstehenden Plattformmarkt wettbewerbsfähig machen. Genau das Gleiche. Ich meine, ich glaube, du weißt, Amazon ist heute zu mehr 60% Marktplatz und nicht mehr Händler. Und was für Chancen das gegeben hat. Solche Dinge wie, frag mal rum, wer alles in ein Ankerprodukt bei sich daheim stehen hat. Ich habe da drüben gerade ein USB-Ladegerät von Anker. Anker ist am Anfang rein über Plattformen verkauft worden. Anker hat sich dort als Qualitätsprodukt positioniert, nicht als Preisbrecher. Und haben es geschafft, nach ihrer Gründung Anfang der 10er Jahre bis zu ihrem IPO letztes Jahr eine 8-Milliarden-Bewertung aufzubauen. Rein über das Thema einer Plattformstrategie. Und solche ähnlichen Strategien gibt es eben auch im Versicherungsmarkt. Und ich muss natürlich auch aufpassen, wenn ich jetzt jemand bin, der nicht nur auf Plattformen unterwegs ist, wie ich das, was ich habe, darauf aufstelle. Und ich glaube, die Konsequenz von dem, was das bedeutet, das wird von vielen noch mit unterschätzt.
Olli, siehst du das auch so?
Ja, also dazu irgendwann mal eine Frage. Siehst du irgendeine digitale Plattform, die das Thema Versicherungen spielt außerhalb des Preisvergleiches? Weil Anker ist ein super Beispiel. über Amazon. Das haben die klasse gemacht, aber über Amazon gehe ich halt auch rein und wähle selber mein Produkt aus und wähle das teilweise auch nach Qualität und nicht nur nach Preis. Ich habe den Eindruck, in der Versicherung, das ist immer noch so ein unbeliebtes Produkt, das nur ganz, ganz als Kundensegment, das nach Qualität auswählt und nicht nur nach Preis, ist super klein, weil man sich einfach nicht damit beschäftigt. Siehst du weltweit irgendwas, was da hochkommt, außer diesen berühmten Aggregatoren, die Preisvergleiche machen und natürlich Plattformen, wo du gar nicht wählen kannst? Also wenn ich jetzt höre, dass Tesla mit dem Auto direkt eine Versicherung verkauft, habe ich ja gar keine Wahlmöglichkeit, werde auch nie merken, ob da ein Anker oder was anderes hintersteckt.
Ja, schau dir mal den ganzen Maklermarkt an. Also im Maklermarkt, wenn du da jetzt wirklich die Maklerzugangsplattform nimmst, also sei es einen Mr. Money, sei es einen Franke Bornberg, sei es einen Thinksurance, sei es einen Smart InsurTech, sei es einen Actuaries, was macht denn der Makler da drauf? Der schaut dann nicht nur nach dem Preis, sondern wenn der tatsächlich dann im Kundengespräch drin ist, gibt er dem Kunden ja typischerweise eine Wahl und möchte ja auch tatsächlich typischerweise nicht nur das günstigste Produkt verkaufen, sondern lädt an der Stelle tatsächlich das Beratungsgespräch ja genau mit diesem Unterschied auf. Und wenn du dir dann anschaust, welche Bewertungskriterien diese Maklerzugangsplattformen im Moment aufgebaut haben, also Franke Bornberg beispielsweise mit ihrem Qualitätsrating von 0 auf 100, da habe ich natürlich genau diese Thematiken, dass ich mich sehr wohl auf diesen Plattformen als Preis-Leistungssieger, als leistungsstarkes Produkt und dergleichen positionieren kann. Und auch diese Positionierung wird natürlich geändert. Plus, ich habe natürlich zudem noch die Komplexität, dass der Makler diese Bewertungen natürlich selbst auch noch mit konfigurieren kann. Dass auch Themen wie nicht nur Produktfeatures mit bewertet werden, sondern auch Themen wie, was sind dann am Ende des Tages Service- oder Schadenqualitäten. Da funktioniert's aber auch nur deswegen, weil es nicht ein rein digitaler Zugang ist, sondern weil der digitale Zugang dann zum Makler erfolgt und der Makler dann genau diese Beratungseffizienz mit reinbekommt. Wo ich dir recht gebe, ist, dass es im Moment im Endkundenzugang, wo wirklich direkt Geschäft über Endkunden abgewählt wird, da gibt es noch wenige Modelle. Ich würde den Clark in Deutschland schon ein Stück weit in diese Richtung schieben, dass die eben nicht nur das Thema Preis mit reinnehmen, auch wenn die Verkaufsansätze oftmals preisorientiert sind. Ich würde die entstehenden Financial Home Plattformen, also sowas wie ein Versicherungsmanager, wie die Deutsche Bank aufbaut, wo ja auch sowas wie eine Bewertungsengine von Franke Bornberg dahinter ist, dass du eben siehst, okay, du hast jetzt heute ein Produkt in deiner Haftpflicht, das hat, was weiß ich, 73 Qualitätspunkte und kostet 75 Euro. Ich kann dir eines anbieten für 75 Euro, was 85 Qualitätspunkte hat, ist er da durchaus mitten in Verkaufszugang, was über solche Financial Home Plattformen gespielt wird. Also ich sehe die mit am Entstehen. Aber wo du recht hast, Menschen wollen natürlich günstig versichert sein, auch mit dadurch bedingt, dass die Qualitätsunterschiede zwischen Versicherungen an verschiedenen Stellen einfach zu kompliziert sind und dem Endkunden gar nicht bewusst sind. Der denkt daran, ich habe eine Haftpflichtversicherung und die muss möglichst günstig sein. Das Thema da wirklich, was die Qualitätsunterschiede sind, da brauche ich ja dann wirklich Markteingänge, wo es einfach wird, die zu sehen. Beim Makler geht das, weil der Makler genau das in seiner Beratungspflicht ja auch mit ausspielt. Und deswegen da heute ja bereits Plattformen eben nicht nur rein nach Preis nutzt, sondern eben auch nach Qualität und Preis. Im Endkundenbereich ist das erst am Entstehen, aber in meinen Augen noch nicht skaliert. Da stimme ich dazu.
Was treibt denn eigentlich diese Plattformentwicklung? Ist das tatsächlich eine Kundennachfrage? Das klang eben so durch, das ist eigentlich eher nicht der Fall. Ist es so, dass sich bestimmte Produktanbieter davon etwas versprechen? Oder ist es einfach die Tatsache, dass einfach bestimmte Technologien heute zur Verfügung stehen? Oder ist es, dass man einfach glaubt, dass man einfach die klassischen Wertschöpfungsketten irgendwie durchbrechen kann, dass man klassische Distributionsstrukturen irgendwie disruptieren kann? Was ist so der Grund dafür, dass das Thema Plattform so eine aus deiner Sicht große Rolle spielen wird in den nächsten Jahren?
Gibt es je nach Kanal unterschiedliche Antworten dafür? Ich fange einfach mal, weil wir gerade beim Makler waren, mit dem Maklerkanal an. Da ist es ja so, dass im Kfz-Versicherungsbereich mit NAFI heute schon eine Plattform den Kanal dominiert. Woran lag das? Das lag daran, dass wenn ich heute eine Kfz-Versicherung preise, ich sehr, sehr viele Risikofaktoren als Makler eingeben muss. Und die Makler hatten einfach keine Lust, auf 3 oder 4 Extranet-Lösungen 30, 40, 50, 60 Daten einzugeben, bevor sie dann irgendwo eine Quote haben, die wirklich auf den Kunden gepasst hat. Und deswegen ist da eben NAFI entstanden, weil ich da die Möglichkeit hatte, eben genau diese Risikofaktoren, die zahlreich sind, nur einmal einzugeben und dann eben schon einen Überblick hatte und ich mit dem Kunden in Dialog einsteigen konnte. Das war bei einfachen wie einer Haftpflichtversicherung oder einer Hausratversicherung nicht der Fall. Da muss ich keine 30, 40 Faktoren eingeben, wenn ich eine Haftpflichtversicherung verkaufen will. Da wird jetzt der Schlüsselfaktor für mich das Thema wieder Convenience und Effizienz für den Makler sein. Dass er nämlich, wenn er wirklich einen durchgängigen Technologie-Stack hat, von Beratungsprozess, Beratungstechnologie über Vergleich bis hin zum Thema Bestandsführung, den es heute im Übrigen noch nicht out of the box gibt. Das ist ja genau das Thema, wo im Moment sich genau diese Stacks der Makler hinbewegen, dass ich dann eben einen integrierten Technologie-Stack habe. Dann ist das Thema, was es treibt. Das heißt, er könnte eine Haftpflichtversicherung genauso aus dem Kopf rausverkaufen. Der weiß wahrscheinlich von seinen 3, 4 Versicherern, mit denen er intensiv zusammenarbeitet, ganz genau, was da das Plastik, Silber, Gold und Platinprodukt kauft und kann das dem Kunden auch empfehlen. Aber wenn er tatsächlich jetzt eben diese Convenience hat, dass er dann eben einen voll digitalen TAA-Prozess hat, dass in seine Bestände übergeben wird, die Dokumente dazu geladen werden, also dass er wirklich dann am Ende des Tages Nachbearbeitungszeit sich spart, das ist für mich der Treiber, in dem das rein ist. Also im Maklerkanal ist es für mich das Thema Effizienz, Convenience. In anderen Kanälen ist der Treiber ein anderer. Also das Thema entstehender Preisvergleiche war eben genau das Thema, dass eben viele Menschen die Kfz-Versicherung häufiger gewechselt haben, weil auch schon klassischerweise, weil das ist halt einfach eine relevante Ausgabe, eine Kfz-Versicherung. Ich habe natürliche Punkte, wo ich mich damit beschäftige. Nicht jedes Mal, wenn ich ein neues Auto kaufe. Ich habe auch jedes Jahr eine Dynamik drin. Und wenn ich dann von einer Preiserhöhung, weil möglicherweise meine Regionalklasse in eine andere Risikoklasse reingekommen ist, überrascht bin, dann überlege ich mir doch, wenn das eine relevante Größenordnung ist, wie die Versicherung teurer wird, da auch tätig zu werden. Ich meine von Themen wie BAG und BAP, die heute gemacht werden, mal abgesehen. Aber mal klassischerweise von solchen Thematiken war da ja das Thema Suche nach Kfz-Versicherung schon klassischerweise da. Und auch da hat der Endkunde dann eben nach einer Convenient-Lösung gesucht und die haben eben die Preisvergleiche geschaffen. Und ich glaube, das ist für mich immer der Schlüsselfaktor. Es geht, Preis ist immer relevant. Du musst wettbewerbsfähig sein. Preis alleine. Du kennst ja die Kundengruppen in der Versicherung drin, egal nach welchem Marktforscher man schaut. Jeder hat ja verschiedene Kundengruppen. Das Thema der reinen Preissucher, die auch bereit sind, für Schnäppchen dann jedes Jahr selber aktiv zu werden, da Energie reinzustecken, das ist nicht die Mehrzahl des Marktes. Die Mehrzahl des Marktes möchte einfach convenient, gut versichert sein und sicher sein, dass er vom Preis nicht über den Tisch gezogen wird. Und wenn ich dafür Angebote erreiche, und das machen ja genau diese entstehenden Versicherungsmanager. Ein voll integrierter Stack beim Makler hat sicherlich auch einen Kundenfrontend, wo ich dann sehe, wie ich über den Makler versichert bin und dann eben auch ganz einfach, wenn tatsächlich mein Versicherer möglicherweise nicht mehr marktadäquat ist, was ja auch mal passieren soll, dann über diese digitale Oberfläche automatisch Impulse bekomme. Ich glaube, viel hat mit Convenience und Peace of Mind zu tun und dann eben der Wunsch, dass man nicht über den Tisch gezogen wird, sondern dass man fair bespielt wird. Das reine Thema Schnäppchenjagd und jedes Jahr wieder reingehen, ich glaube, du weißt, wie es im Energiemarkt in Deutschland im Moment aussieht, weil es ja noch extremer ist als eine Versicherung. Das sind ja Marktdynamiken, die am Ende des Tages relativ wenig Gewinner haben, außer dem Preisvergleicher.
Ich finde, du hast was ganz Wichtiges gesagt, Dietmar, bei diesen Plattformen generell, das sind die Folgeprozesse. Also TAA, also Abschlussangebot und so weiter, ist natürlich der häufigste, also je nach Line of Business, glaube ich, zwischen 50% und 60% aller Prozesse sind Abschlussprozesse, weil danach nicht mehr viel kommt, fairerweise. Trotzdem bleiben ja noch 40% bis 50%. Und ich persönlich sehe da noch relativ wenig Lösungen auf dem Markt, die sich darum kümmern. Also der Abschlussprozess ist zum Teil schon sehr convenient, das muss ich zugeben. Da gibt es sehr, sehr gute Player, die bewundere ich auch. Aber ich finde alles, was danach kommt, da kommst du dann teilweise ja noch mehrseitige Dokumente, nicht nur gelocht und geheftet, sondern mit solchen Ösen, damit Metallösen durch die Löcher, damit du es ja nicht auseinandernehmen kannst, ja, kriegst du ja teilweise noch. Und das zu digitalisieren, da stellst du einen dran, der mit der Schere die Ösen ausschneidet. Ne? Also ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Ich finde, siehst du da irgendeine Entwicklung? Weil da war ich als auf der Maklerseite WeFox, waren wir da echt blank, weil jeder Versicherer hat seine eigene Lösung. Wie gesagt, der eine schickt dir Ösen, der andere, bei einem anderen ist es gerendert oder sonst was in einem halben Buch drin. Siehst du da irgendwas kommen?
Du, ich glaube, wenn du jetzt mit den Versichern redest, dann ist jeder nicht nur mit den BIPRO-Normen, die vor einem Verkauf dran sind, sondern auch mit den nachfolgenden BIPRO-Normen dann beschäftigt. Aber weil BIPRO natürlich quasi nur eine Papiernorm ist und die technische Implementierung ja auch wieder abweichen kann, hast du eben genau das Thema, dass diese ganzen Vertriebsplattformen, die heute schon existieren, halt nicht einheitlich zu bespielen sind, sondern du zuerst mal wirklich diese Prozesse auf die Digitalebene heben kannst. Ich glaube auch, wenn du in den Gesamtmarkt reingehst, und das wird für mich der Konsolidierungstreiber sein, werden es kleinere Versicherer gar nicht schaffen, sich an mehr als 3, 4 oder 5 Technologie-Stacks anzubinden. Und dann ist die Frage, welche Technologie-Stacks sind das? Ich meine, du weißt, dass ein Actuaris, ein Hypoport im Moment eben genau diese Konsolidierung und dieses Technologie-Stack-Bauen im Kern ihres Markteingangs haben. Die beiden haben ganz gute Chancen, dazu zu gehören. Vielleicht irgend sowas wie ein entstehendes Ökosystem um einen Franke Bornberg oder einen der anderen, die in der nächsten Reihe kommen, außenrum. Sicherlich die großen Vertriebe, also sowas wie eine MLP, eine Swiss Life Select, die ja ebenfalls ihre Technologielösungen bauen und dann am Ende des Tages da die Anbindung von den Versicherern erwarten. Aber es wird nicht unendlich viele geben. Also das wird für mich, wir haben mal gerade im Due Diligence Bereich, und da ist in den letzten Jahren noch einiges an Geld reingeflossen in diese Vertriebstechnologien, sehr ausführliche Marktanalysen gemacht. Du hast heute für die einzelnen Komponenten noch eine zweistellige oder 50 plus Anzahl von Marktteilnehmern. Also Maklerverwaltungsprogramme, wo dann in den 90er Jahren irgendeiner mal für seinen Maklerkumpel die Software geschrieben hat und die Software dann nochmal an ein paar andere Makler verkauft hat und der jetzt so langsam in die Rente geht und wo dann irgendwo eine Nachfolge gesucht werden muss. Der wird wahrscheinlich irgendwann aus dem Markt ausscheiden und vielleicht die Maklerkumpels von damals mit ihm und wer auch immer dann den Bestand kriegt, muss sich überlegen, auf welche Plattform er das hebt. Aber da wird es in meinen Augen ganz klar entstehende Technologie-Stacks geben. Ob es 5, 10 sind, das ist heute Kristallkugel. Und ich glaube, dass in diese 5 bis 10 Technologie-Stacks dann auch die Versicherer, die heute im Maklermarkt groß sind oder die insgesamt im Markt groß sind, eben auch tatsächlich nicht nur vorne die Verkaufsstrecke, sondern auch Serviceprozesse, Dokumentenprozesse und dergleichen anfangen anzubinden. Und dass das die nächsten 10 Jahre passieren wird. Und dann habe ich eben genau diesen Convenience-Faktor, dass ich, wenn ich in einem Technologie-Stack drin bin, Versicherer habe, die angebunden sind, Versicherer, die nicht angebunden sind, die werden sich schwer tun. Selbst wenn sie vom Produkt und vom Preis her wettbewerbsfähig sind, das wird für den Makler ein entscheidender Faktor sein, weil der möchte einfach Convenience, was man ja auch heute sieht mit dem Thema, welche Maklerversicherer sind vorne? Diejenigen, die eben dem Makler das Leben so einfach wie möglich machen.
Ja, es müsste alles so kommen. Ich stimme dir dazu, wenn die genannten Player genug Geld in die Hand nehmen und die richtigen Entscheidungen treffen, dann sind wir vielleicht in 10 Jahren da. Das bedeutet dann aber für den Makler, dass er doch sehr eingegrenzt wird in seinem Betätigungsfeld. Also er wird eigentlich komplett durch die Technologie gestützt und gesteuert. Die Frage ist dann, das wird ja immer wieder in diesem Markt so hervorgehoben, ohne persönliche Beratung geht es nicht. Der Makler hat eine besondere Rolle, aber eigentlich ist er ja dann nur noch Plattformbediener im Grunde genommen. Ja, und ich glaube, Olli, das kam mal von dir. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, warum ein Mensch besser beraten können sollte als eine Maschine. Ja, also diese Vielfalt, wie wir sie jetzt im Markt haben, mit so vielen Maklern, eigentlich im Prinzip werden das alles bessere Ausschließlichkeitsagenten.
Du weißt, dass ich dir jetzt in ein paar Stellen widersprechen muss, aber formulier jetzt erstmal deine Frage zu Ende und dann müssen wir uns überlegen, wie viel ich im Widerspruch und wie viel ich dann tatsächlich als Antwort der Frage darauf reagiere.
Vielleicht möchte Olli die Frage daraus formulieren.
ich glaube in der Tat, ich bin bei Ingolf, also wir haben das bei WeFox ja schon gemacht, als ich WeFox Vertrieb übernommen habe, hatten wir glaube ich alle, also mindestens 100 Versicherer im Angebot für die Kunden und wir haben das dann zusammengestrichen auf die halt digitale Prozesse mit uns hinterlegen konnten und einer, der aus seinem Kernsystem nicht in der Lage war, ein PDF zumindest mal auszugeben, sondern nur Print ausgeben konnte. Und das ist durch die riesen Printstraße gegangen und du hast dann irgendwie Wäscheladekörbeweise Post gekriegt. Die haben wir halt nicht mehr vertrieben. Also deshalb, ja, da die Einschränkung. Und dann bin ich auch bei Ingolf, wenn du mal einen Schritt weiter denkst und sagst, jeder muss eigentlich so eine Plattform verwenden, eine von den 5 oder 10, die übrig bleiben. Dann sage ich schon, jetzt nicht nächstes oder übernächstes Jahr, aber wenn du hinten standardisierte Prozesse zu allen oder allen übrig gebliebenen Versicherern hast, dann muss die Beratung vorne nach DIN oder nach was anderem, muss maschinell erfolgen können. Ja, da also und da muss die Sprachausgabe auch so gut sein, dass du als Kunde gar nicht mehr merkst, ob da jetzt eine Maschine oder ein Mensch hinter sitzt. Und spätestens dann sage ich, muss irgendwann mal die Transformation vom menschlichen Berater weg zum maschinellen Berater kommen. Und ich glaube, dann haben wir auch die Skalierbarkeit erreicht, im Vertrieb zumindest, die wir irgendwann mal erreichen wollen und die wir noch nie erreicht haben, fairerweise. Das kritisiert ja auch immer jeder, vor allem die Grünen.
Also ich tue mich schwer mit dem Begriff der maschinellen Beratung. Der maschinell unterstützten Beratung sind wir zusammen. Also nimm mal ein Beispiel. Das Beispiel, also im Beratungsprozess, wo ist denn da das große Problem? Das große Problem ist nicht, wenn du genau weißt, was du willst, dann dort sozusagen nochmal die Unterschiede auf den Tisch zu legen, diese Unterschiede tatsächlich nochmal auszuspielen. Das kannst du komplett maschinell machen. Das große Problem ist das Thema Risk Discovery, also welche Risiken hast du eigentlich? Und das Thema Risk Mix, also welche Risiken solltest du am sinnvollsten abgestaut haben? Und ich sage mal ganz klassischerweise, was hat denn schon vor 100 Jahren einen guten AOler, der irgendwo in einem Dorf derjenige war, der fast das ganze Dorf versichert hat, was hat denn den ausgemacht? Den hat am Ende ausgemacht, dass es ihm nicht nur um den Produktverkauf ging, sondern dass er dann neben dem Stammtisch festgestellt hat, oh, Max und Maria erwarten ihren ersten Nachwuchs. Ich muss mit denen mal reden. Und dann war bei dem Reden eben auch das Thema drin, zu sagen, okay, das braucht ihr. Ihr habt jetzt aber vielleicht nicht viel mehr Geld, was ihr ausgeben könnt. Was kannst du dafür dann zusammenstreichen? Also das Thema wirklich reine Produktvergleiche. Da bin ich bei dir, zumindest mal bei einfachen Themen, dass Produktvergleiche sehr, sehr stark auch rein maschinell laufen können. Aber das Thema Risk Discovery, das Thema, welchen Risikoappetit habe ich für was? Wenn ich mal die großen drei Themen, mein Wohlstand, meine Gesundheit und die Sachen, die ich besitze, reingehe, wo will ich da drin welche Abwägungen treffen? Was ist für mich das Wichtigste? Das ist so ein komplexes Feld und so ein vernetztes Feld, dass ich da im Moment auch von der technologischen Unterstützung her noch sehr, sehr wenig gesehen habe. Und wenn du mal de facto reinschaust, wo wird heute Risk Discovery wirklich gemacht? Das wird in der Gewerbeversicherung gemacht. Und da gibt es auch schon digitale Spieler, die schon sehr, sehr lange unterwegs sind, wie in Simply Business. Die sind heute noch zu bedeutend über 50% online, offline. Das heißt, dass der Kunde online nochmal reingeht, dass er danach dann eben tatsächlich auch in einem menschlich unterstützten Prozess ist, weil die Technologie im Moment heute einfach noch nicht in der Lage ist und auch gar nicht die Daten hat, dieses ganze Wissen zu einer optimalen Lösung auszuspielen. Lass uns mal einen Vergleich machen zum Thema Travel and Tourism. Travel and Tourism, Flugbuchung oder Hotelbuchung, macht heute fast jeder digital. Als ich eingestiegen bin zum .com mit Digitalprojekten, waren Expedia damals noch zu über 50% online, offline. Das heißt, Menschen, obwohl sie einfache Dinge wie Flüge oder Hotels gebucht haben, brauchten dort noch Unterstützung. Da ist man heute so bei Flug- oder Hotelbuchung, dass du es nicht mehr brauchst. Aber was ist eine der schönsten und tollsten Innovationen in den letzten Jahren, wo auch Sequoia seit langem auch mal wieder in Deutschland investiert hat? Tourlane. Was macht ein Tourlane? Wenn du selber schon mal dir eine Reise individuell hast zusammenstellen lassen in Südafrika, Namibia, Thailand, irgend sowas, wo du sagst, Mensch, ich möchte das und das dort sehen, ich brauche aber Hilfe für jemanden, der mir das dann tatsächlich organisiert und optimal zusammenstellt, dann wirst du wahrscheinlich Enttäuschungen erlebt haben. Mit manchen Reisebüros warst du wahrscheinlich super glücklich, bei anderen Reisebüros sagst du, Mensch, ihr habt doch genau die drei Dinge gesagt und nach der Reise hast du festgestellt, die drei Dinge waren halt doch nicht umgesetzt. So, was ein Tourlane macht, ist, die kaufen genau diese Spezialisten, die eben wirklich gut sind in dem Zielgebiet, aus Reisebüros raus und wollen eine Relationship zu Menschen aufbauen, die eben tatsächlich solche Individualreisen eben an verschiedenen Stellen dann auch machen und damit eben eine qualitativ hochwertige Dienstleistung anbieten für verschiedene Zielgebiete. Auch in einem Online-Offline-Modell, dass sie eben digital wirklich die Menschen auf sich aufmerksam machen, dann aber in der Execution auf ein Online-Offline-Modell rübergehen. Das ist genau das Gleiche, was wir heute in der Gewerbeversicherung haben. Selbst dort im Travel- und Tourism-Bereich ist das nicht gelöst, obwohl die Verfügbarkeit von Informationen, also was ist ein guter Gamepark in Südafrika, welche Möglichkeiten hast du da, wenn die Lodges im Gamepark ausgebucht sind, doch noch irgendwo anders dich zu positionieren, dass du trotzdem morgens die Safari um 6 Uhr im Gamepark machen kannst. Die Information ist heute digital alles da. Aber gibt es eine Anwendung, die schon allein das tatsächlich schon voll digital abwickelt? Also ich glaube an die Vision, dass es irgendwann mal so weit kommen wird. Aber ich glaube, da haben wir noch eine viel längere Wegstrecke als 10 Jahre. Und genau für das Thema Risk Discovery, Optimierung des Versicherungsschutzes, da wird der Mensch in meinen Augen die nächsten Jahre immer noch eine sehr, sehr deutliche Rolle spielen. Aber technologisch unterstützt, dass die einfachen Themen eben nicht mehr von Menschen gemacht werden. Dass die Prozesse schneller werden, weil ich sowas wie eine Risk Discovery eben auch digital unterstützt schon darstellen kann. Das ist zumindest mein Glaube, in welche Richtung es geht.
Mhm. Toolane kenne ich tatsächlich nicht, das gucke ich mir nachher gleich mal an. Spannend. Die Frage ist ja, wie verdienen die dann ihr Geld? Also wie wird diese Beratungsleistung und dieses Zusammenstellen dann des optimalen Packages vergütet? Ne? Gibt es da auch eine Art Courtage oder Provision? Also das ist ja auch die generelle Frage im Versicherungsbereich. Ne? Wie lange wird es einfach dieses Thema Courtage in den Produkten noch geben? Völlig klar ist, dass Risiko adäquate Beratung über verschiedene Risiken hinweg und so weiter, dass das aufwendig ist. Das ist eine qualifizierte Leistung, die kann man maschinell unterstützen. Diese Beratungsleistung, diese menschliche Beratungsleistung, die muss ja auch adäquat eigentlich vergütet werden. Und dazu ist ja nach wie vor eigentlich fast niemand scheinbar im deutschen Markt bereit. Wie siehst du die Entwicklung an der Stelle?
Lass uns auch mal wieder einen Blick auf den Tourismus werfen, weil ich glaube, dadurch, dass der Tourismus in Travel tatsächlich in der Digitalisierungsjourney schon deutlich weiter ist, dass es schöne Beispiele sind. Wer ist für ein Hotel teurer? Das Reisebüro am Markt oder Booking.com?
Booking.
Deutlich.
Klar.
Deutlich teurer. Also das Thema, dass digitale Vertriebskanäle günstig sind, ist eine Myth. Digitale Vertriebskanäle sind teuer. Wenn du dir anschaust, wie viel Prozent des Umsatzes von Google von der Versicherungsbranche finanziert wird, wirst du bleich. Also am Ende des Tages, digitale Vertriebskanäle sind teuer. Und wenn du heute bereits einen Menschen mit dem, was du in Provision bezahlst, und egal, ob du es jetzt als Provision bezahlst oder irgendwann mal bei gewissen Produktlinien möglicherweise zu einem Provisionsverbot kommt und du dann eben in eine Honorarberatung reingehst, ich glaube, das Thema, dass du da einen Menschen finanzieren kannst, wenn du ihn heute finanzieren kannst und du kannst den Menschen dann, dass er sowohl eben den Beratungs- als auch den Abschlussprozess effizienter gestaltet, indem er die ganzen Ladungen Papier, die der Olli gerade angesprochen hat, eben aus dem Prozess rausnehmen, dann nimmst du ja tatsächlich wirklich nicht wertschöpfende Tätigkeiten aus den Vertriebsprozessen raus. Und damit kannst du, die werden heute finanziert, die werden heute aus der Vertriebsvergütung heraus finanziert und oftmals mit teuren Menschen, die möglicherweise genau an der Stelle auch so wenig Spaß hatten, wie Olli bei seinem Bifox Spaß hatte, die Ösen rauszunehmen und die vielleicht auch eher mit dem Menschen sprechen, dem Menschen helfen möchten. Von daher, ich glaube, es ist nicht das Problem, dass du an der Stelle viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen musst. Du musst eher viel mehr Geld in die Hand nehmen, wenn du große entstehende digital Gorillas bekommst, wie das Äquivalent zu einem Booking.com, weil die haben dann natürlich die Marktmacht, die Hand aufzuhalten. Und in Booking.com, wenn du es Intelligenz spielst, ist das für ein Hotel total genial. Wenn du Booking.com dein ganzes Inventory auf Booking.com aufmachst und eben alles auf Booking.com ausspielst, dann hast du ein Problem, weil dann dein Vertrieb zu teuer wird. Und genau das Gleiche ist eben das, was Versicherer in Zukunft auch machen müssen, dass es da unterschiedliche Kanäle gibt, unterschiedliche Digitalkanäle, die sie intelligent bespielen müssen. Beratung ist wertvoll und Beratung muss finanziert werden. Ob im Provisionsmodell oder im Honorarmodell. Und ich glaube, du siehst es ja auch in Märkten, wo ein Provisionscap da ist, wie schwierig es dann geworden ist, dann wirklich Beratungen noch an die Masse der Menschen zu bringen. Das wird, glaube ich, eher eine Herausforderung.
Ich möchte noch einmal kurz das Thema wechseln an dieser Stelle. Oder Olli, direkt dazu noch was?
Ja, also zu der Beratung, ich bin total bei dir. Das ist eine der größten Wertschöpfungsstufen in der Versicherung. Und deshalb bin ich so enttäuscht von uns. Ich bin ja Teil des InsurTech-Ökosystems im Prinzip. Ich bin so enttäuscht von uns, dass wir da so wenig Arbeit und Geld reinstecken. Ja, wie ein Tourlane das zum Beispiel macht, das gibt's halt so noch nicht. Und deshalb, ich glaube schon, dass derjenige, der das knackt, hat echt was gekonnt. Ich lese ja auch euren Radar immer durch, InsurTech-Radar, und sehe da halt auch, wenn ich so durchlese, ich sehe viel Vertriebs- und Beratungsansätze, Clark und so, aber doch wenig, die das Ganze so digitalisieren, dass du sagst, da kannst du wirklich extrem viel von den Kosten rausnehmen. Weil du hast vollkommen recht, der Mensch ist natürlich am Ende das Teure. Wenn ich einmal den Algorithmus reinprogrammiere, dann ist es viel günstiger. Ich kenne die Reisebranche nicht so gut wie du, aber mit Wyman zusammen hat ja McKinsey damals auch viel in der Kreditrisikothematik gemacht, also Scoring. Ne? Das hast du früher ja den Typen in der Bankfiliale machen lassen. Und dann ist sowohl Wyman als auch ein paar andere hergegangen und sagt, wir nehmen jetzt mal die Besten her und lernen von denen und machen daraus einen vollautomatisierten Prozess. Und heute scoret keiner mehr einen Privat- oder kleinen Firmenkunden durch, sondern es geht alles vollautomatisch. Ich finde, da investieren wir zu wenig, und auch in eurem Radar sehe ich da nichts, was mich jetzt irgendwie nachhaltig beeindruckt.
Da kann ich dir nur zustimmen. Und noch mal eine provokante These, und Ingolf, das kann dir vielleicht sogar ein bisschen deinen Plan zerschießen. Ich weiß, du willst shiften. Ich glaube, mit ein Übel ist das Konzept des Versicherungsproduktes. Weil ein Versicherungsprodukt wurde mal erfunden, um das abstrakte Konzept Risikodeckung verständlich zu machen. Und da siehst du ja auch, dass die Produktwelten, die es in verschiedenen Ländern gibt, historisch gewachsen sind und nicht eins zu eins die gleichen sind. Also sowas wie, dass eben in der Renters Insurance in den USA eben die Haftpflichtversicherung drin ist und nicht entkoppelt ist, und dass das natürlich eines der großen Themen war, was auch Lemonade in den USA geholfen hat, ist nur verständlich, wenn du wirklich weißt, dass eben eine Renters Insurance und eine Hausratversicherung unterschiedliche Produktkategorien sind. So, und eigentlich geht's um das Thema, welche Risiken hast du, welche Risiken willst du tatsächlich wirklich selber tragen und welche Risiken willst du transferieren und dir eine Versicherung suchen, die diese Risiken dir helfen abzunehmen. Das ist der heilige Gral. Dieses Thema zwischen Risiken und so weiter und so fort wirklich abzudecken. Und ich glaube, da sind wir heute auch noch nicht reif genug. Ich glaube, dass wir alle wahrscheinlich in ein paar Jahren irgendwo unseren digitalen Digital Twin haben werden, der im Prinzip sozusagen unsere Daten reflektiert und wo wir dann auch Marktteilnehmern kontrolliert Zugriff ermöglichen. Da sind wir heute auch noch weit weg. Vielleicht kommt ein Facebook oder sowas mit dem, was die über uns wissen, schon mal nahe ran, aber da habe ich nicht die Kontrolle. Also würde ich mich definitiv nicht drauf verlassen, was ein Facebook mit meinen Daten macht. Wenn wir in so einer Welt sind, dann habe ich natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, Risiken aus deinem Digital Twin heraus zu erkennen und dann wirklich individuelle Deckungskonzepte für dich zu erstellen. Das, was heute unsere Schwester Marsh eben für Großkonzerne macht, als ein hochmanueller Prozess. Aber ich glaube, das ist halt ein informationsverarbeitender Prozess. Und der wird nach und nach Schritt für Schritt auch digitalisiert werden. Und daneben von einem Prozess, den sich heute nur Privatbanken oder Großkonzerne leisten können und der eben meine Schwester Marsh komplett finanziert, dass eben dieser Prozess durch eine Digitalisierung auch immer mehr massentauglich wird, immer mehr demokratisiert wird und an der Stelle dann tatsächlich Marktveränderungen kommen werden. Aber da sind wir noch sehr lange weg, weil die Grundlagen dafür fehlen.
Das heißt aber, das Thema InsurTech geht weiter. Es wird neue Investitionen geben, neue Geschäftsmodelle, neue Ideen. Und das, was wir bisher an InsurTechs haben in Deutschland, das scheint nicht so von alleine auf die Beine zu kommen. Eigentlich nur in Kooperation mit etablierten Spielern. Oder neuerdings gibt es auch etablierte Versicherer, die in InsurTechs investieren oder mit denen kooperieren. Vielleicht kannst du uns da eine Einschätzung nochmal zu geben. Ist das sozusagen eigentlich aus der Not heraus? Also tun sich da Fußlahme irgendwie zusammen? Gibt es da wirklich ein strategisches Rational, dass man das genauso machen muss?
Ich muss das mal ein ganz kleines bisschen nochmal abschichten, weil du hast jetzt mehr als eine Frage gestellt. So, das erste war das Thema quasi in Kooperationen statt es selbst zu machen. Da sind wir wieder beim Ursprungsthema. Es dauert einfach, es selber zu machen. Aber wenn du selber machst und dich nicht auf die Schultern von jemand anderem draufstellst, baust du natürlich auch ein nachhaltigeres, ein stabileres Geschäftsmodell. Also wenn du dir mal anschaust, macht das keiner im Markt? Nein, würde ich widersprechen. Ich glaube, ein Clark ist ein schönes Beispiel davon, die das Thema wirklich Endkunden für sich direkt zu gewinnen, die das im Markt machen. Jetzt haben sie Finanzen gekauft oder gemerged, die ja ebenfalls in der Richtung unterwegs waren. Auch in GetSafe vom Christian ist in die Richtung unterwegs. Also es gibt schon Spieler, die tatsächlich wirklich, wir haben es ja im Schulterkradar genannt, das Thema auf Schultern stehen versus Häuserkampf. Die wirklich in den Häuserkampf reingehen und dann tatsächlich ein nachhaltiges, langfristiges Geschäftsmodell aufbauen versus ich stehe auf Schultern von anderen, was auch nicht schlecht ist. Damit kann ich schneller skalieren. Ich muss aber genau wissen, wie ich dann wirklich meinen Wettbewerbsvorteil aufbaue. Also das ist tatsächlich das Thema. Und wenn du mal eine Ebene weitergehst, es gibt viele, viele Bereiche, wo noch echt große weiße Flecken sind. Das ganze Thema Risk Discovery haben wir gerade diskutiert. Das ist für mich ein ganz großes weißes Thema, wo ich zwar Ansätze sehe. Das Thema Digitalisierung vom Produkt selbst. Telematik ist ein wunderbares Produkt, wo bereits das Produkt ohne Digitalisierung nicht vorstellbar ist. Du kannst jetzt genauso dynamische Deckungen machen für Gewerbetreibende, wo du eben einfache Deckungen verkaufst und du dann eben einen Link zu irgendeinem System hast, was in der Branche ein weit verbreitetes System ist. Und statt, dass du dann eben dreimal im Jahr irgendwo nachfragst und dir irgendwelche Bestätigungen schicken lässt, dass du da eben gewisse kontrollierte Feeds von dem ERP-System oder von dem Management-System hast, dann kannst du auch den Beratungsprozess wieder einfacher machen, weil du aus den Feeds heraus erkennen kannst, möglicherweise Kopplungen mit entstehenden Neobanken, die in dem Bereich unterwegs sind, sowas wie einen Holvi, die eben tatsächlich jetzt eben auch Fakturierung, offene Postenmanagement eben integriert mit der Banklösung anbieten. Wenn du das hast, dann weißt du so viel über den Gewerbetreibenden, dass du da Themen ranmachen kannst. Du siehst im Moment Gewerbebeispiele von mir. Warum Gewerbebeispiele? Weil ich glaube, dass solche Themen zuerst im Gewerbeumfeld passieren werden. Da ist das Thema Digitalisierung schneller, dass ein Privatkunde schon mal alles wirklich für sich selber auf eine Digitalplattform hebt, fraglich. Ein ERP-System von einem Gewerbetreibenden ist schon ein Stück weit der Digital Twin des Unternehmens. Das heißt, da gibt es in meinen Augen schon deutlich mehr existierende Daten über was macht das Unternehmen im Moment, wo du dann Themen ableiten kannst, wie sich das Risikoprofil handelt. Das heißt, da werden Themen passieren. Das Thema Plattformen für die Lieferantenseite. Schau dir mal in UK ein WhenFresh an. Ein WhenFresh ist eine Datenplattform für Gebäude. Die haben nichts viel anderes gemacht, als existierende Daten, die es bereits gab, auf eine Plattform zu heben. Und nachdem sie über die Daten angefangen haben, Geld zu verdienen, so ähnlich wie Amazon in den 90er Jahren halt zuerst mal Bücher verkauft hat, weil es bei Büchern halt einfach schon mal die Kataloge gab und es dann einfach war, die digital zu verkaufen, haben die eben zuerst mal existierende Datenbestände auf ihren Datenmarktplatz genommen. Jetzt sind sie aber dabei, selber in proprietäre Daten rein zu investieren, in proprietäre Bewertungsalgorithmen rein zu investieren. Und wenn ich als Versicherer wirklich mein Gebäude-Underwriting auf die nächste Ebene heben muss, muss ich nur zu WhenFresh gehen. Kann man weiterdenken wie ein Archipelago, der jetzt wirklich originäre Daten über Gebäude dadurch erstellt, dass sie eine kostenlose Plattform für Hausverwalter und für Investoren anbieten und dann daraus Daten generieren. Das sehen wir im Moment in Deutschland auch noch überschaubar viel in diesen Themen. Das wären gerade ganz bewusst jetzt angelsächsische Beispiele. Also ich glaube, da wird es viele, viele Bereiche geben, wo wir noch deutlich uns fortbewegen können. Im Bereich Underwriting, im Bereich Schaden sind die spannenderen Themen auch nicht unbedingt Themen, die im Moment in Deutschland entstanden sind. Also mal flapsig formuliert, da würden uns ein paar Elon Musks, die heute in der Versicherungsbranche arbeiten und eine Lust und Laune haben, was Eigenes aufzubauen, gut tun, weil an der Stelle die richtigen Lösungen aufzubauen, da brauchst du Wissen über die Branche. Das kannst du ganz, ganz schlecht von außen machen. Wie die Genese der deutschen Insurtech-Szene war ja sehr stark vertrieblich 2016. Damals waren über 60% in unserem ersten Insurtech-Grad vertriebliche Modelle. Mittlerweile sind es nur noch 30% vertriebliche Modelle und genau diese betrieblichen Modelle oder die Angebotsmodelle haben deutlich zugenommen. Mhm.
So, wir müssen jetzt so ein bisschen zum Ende kommen leider, sonst strapazieren wir unsere Hörerinnen und Hörer zu sehr, aber es waren natürlich viele super spannende Impulse da drin. Olli, du hast ein paar Mal mit dem Kopf geschüttelt, ein paar Mal aber auch genickt. Vielleicht möchtest du noch mal kurz kommentieren, was wir eben von Dietmar gehört haben.
Ja, finde ich spannend. Also, dass das jetzt im gewerblichen Bereich, also vermutlich eher kleingewerblichen Bereich anfangen soll, nicht in der Großindustrie, hatte ich mir so noch gar nicht überlegt. Aber du hast recht, da gibt es natürlich ein paar Ansätze, wo du Daten herkriegst. Es geht am Ende des Tages geht's um Daten, ne, und um Datenherkunft. Ich glaube, auch die Beispiele, die du genannt hast, ich weiß gar nicht, ob die ursächlich mal gegründet wurden, dafür Daten für die Versicherung bereitzustellen. Ich glaube, die Geschäftsmodelle waren andere und man kommt dann auf einmal, und ich glaube, das wird uns sehr, sehr häufig noch passieren, man kommt auf einmal dann drauf und sagt, Mensch, das, was ihr da so macht, das würde uns als Versicherung ja auch ganz, ganz viel helfen. Ich glaube, da sehe ich ganz, ganz viel, auch im privaten Bereich, an Menschen oder Unternehmen, Organisationen, die Daten sammeln, die uns im Underwriting oder in Folgeprozessen sehr, sehr, sehr weiter, viel weiterhelfen. Da glaube ich auf jeden Fall dran, dass wir die alle vernetzen müssen. Und dann wird es aus meiner Sicht auch mit der voll digitalen Beratungsstrecke irgendwann mal was. Aber ja, super spannend. Also auf jeden Fall.
Ja, Dietmar, hast du noch ein Schlusswort für uns?
Ich glaube, wir haben heute so einen wunderbaren Tour de Ressort gemacht. Ich glaube, was wir alle gesehen haben, auch wenn eine InsurTech-Szene in Deutschland von der Anzahl her flach bleibt, ich persönlich bin überzeugt, dass die nächsten 10 Jahre noch deutlich mehr Veränderungen in der Versicherungsbranche bringen werden als die letzten 20 Jahre, aus genau den Treibern, die wir heute diskutiert haben. Dass nämlich einfach wirklich Datenquellen entstehen, dass neue Ideen entstehen, wie ich auch im Bereich Risk Discovery unterwegs sein kann. Das ganze Thema, was die Plattformen für die einzelnen Versicherungen bedeuten, um dort wettbewerbsfähig zu sein, sich auf den Markt auszuspielen. Das sind größere Veränderungen, als wir es gesehen haben. Wir haben jetzt noch nicht mal von solchen Themen wie Ökosystemen heute geredet, Gesundheitsmanagement und so weiter und so fort, die ja genauso nochmal als Last drauf sind. Aber ich glaube, über die ist schon sehr, sehr viel geredet worden. Also ich glaube, wir alle können glücklich sein, dass wir mit das spannendste Jahrzehnt jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahrzehnt erleben werden.
Wenn das nicht Motivation für uns alle ist. Vielen Dank. Jetzt wissen wir wieder, warum wir morgens aufstehen, warum wir uns für die Versicherungswirtschaft entschieden haben. Herzlichen Dank, Dietmar. Herzlichen Dank, Olli. Es war mir ein großes Vergnügen, eine große Ehre, heute mit euch zu sprechen. Und ich bin sicher, unseren Hörerinnen und Hörern hat es sehr gefallen.
Danke dir für die Einladung, Ingolf.
Bis hoffentlich zum nächsten Mal.
Danke, Dietmar. Klasse.
Tschüss euch.
Tschüss.
Bye, bye.